Unser Vater hatte seit September 1943, also schon fast 2 Jahre, nicht mehr gespielt. Seine letzten Konzerte zu Ehren der bescheidenen Geschichte der jüdischen Gemeinde Turin, aber auch der Geschichte der Menschenwürde im Allgemeinen, hatte er 1942 in der Turnhalle der jüdischen Schule Colonna e Finzi gegeben. Man sagt, sie seien wunderschön gewesen. Aber ich kann mich nur an die Angst erinnern, die ich dabei ausstand, weil ich fürchtete, mein Vater im Frack könnte sich mit dem traurigen Klang seiner Bratsche vor all diesen Leuten blamieren, die ihm mit nahezu krampfhafter Aufmerksamkeit lauschten. Dort oben in den Bergen im Jahre 44 bat unsere Mutter ihn ständig, er solle doch wieder anfangen zu üben. Da er sonst womöglich in nächster Zukunft dastehen und alles verlernt haben würde. Seine guten Instrumente, Geige und Bratsche, von Cremoneser Geigenbauern aus dem 18. Jahrhundert, hatte er in einer Salumeria und einer Drogerie in Turin versteckt.
Die Geige ist ein schwieriges,
ja geradezu die Berge mitgenommen, Instrument, die so miserabel lackiert war, dass sie fast rosa wird.
Stets bereit zur Meuterei und Verrat.
Aber er hatte nie darauf gespielt.
Die linke Hand scheint
aus Vorsicht
das Instrument zu halten, welches jedoch
der
wie in einem klingenden Schraubstock
zwischen dem Unterkiefer und der schmerzenden Schulter eingeklemmt wird.
Die linke Hand
es war also ein weiteres
jeder weiß,
für die richtige Intonation der Noten zuständig.
Von der ersten,
als mein Vater ohne es
zur beinahe unerreichbaren
Geige vorholte,
die rechte Hand kann den Druck des Bogens aus
den langen Tönen
bei seinem Auf und Ab
einer langen Seiten
vorsichtig abschwächen oder verstärken,
mit viel
den Bogen
schneller oder langsamer
rollen über die
oder seinen Winkel zu den Seiten verändern.
Der Bogen wird
aber bei all dem muss er immer parallel zum Steg verlaufen,
auf Leben der Ton, der so entsteht,
der einzige
Ergebnis all dieser Verrenkungen ist der
übermenschliche
Gesang
der Geige
und ohne eine Musik
sind
so lange wie möglich ohne
Worte
und derselben
Lautstärke, welche die vom simplen Vibrieren vierer Rinderdarmseiten aus
mein Vater spielt ein so lange
Bedeutung nichts
an bis ins
viele Stunden täglich
und viele Tage lang.
Seine Töne, die anfangs
der Geiger zittrig, ist ein Akrobat
ohne Netz,
war,
doppelten Boden,
ein wurde immer länger und immer sicherer,
abgespannten
Seil.
Auch immer
wenn er stürzt, brechen seine Schludrigkeit oder sein falscher Ton ihm das Genick.
Fesselte mich immer wieder die schwierige und umstrittene Frage, wie das Verhältnis zwischen Partisanen und bäuerlicher Bevölkerung gewesen war. Die Lebensgeschichten, die ich notierte, wenn ich kreuz und quer durch meine Heimatprovinz fuhr, genügten mir nicht. Jede Gelegenheit war recht, einen Beleg oder eine Information zu sammeln. Marco traf ich durch Zufall und verwickelte ihn ohne große Umschweife in ein Gespräch über das Thema, das mir am Herzen lag. Ich sagte zu ihm: Du warst doch Partisan und du bist Bauer. Wie weit standen deiner Meinung nach damals in den 20 schlimmen Monaten die Leute auf dem Land auf unserer Seite?
Fast jeden Tag Aufklärungsflugzeuge. Wehrmacht. Partisan-Zivilisten waren im Endeffekt das Gleiche. Partisanen, Zivilisten im Endeffekt das Gleiche. Fast jeden Tag Aufklärungsflugzeuge. Wehrmacht. Anti-Guerilla-Zentrum. Dort hat es eine Vielzahl von Massakern gegeben. Zerstörungs- und Mordaktionen. Wehrmacht. Partisanen sind nicht mehr wie gesagt das Gleiche. Anti-Guerilla-Zentrum. Dort hat es eine Vielzahl von Massakern gegeben.
Jedenfalls ließ im Sommer 1945 der Frühling länger als sonst auf sich warten. Aber die noch etwas schwächliche Sonne reichte doch schon aus, um nicht nur den Schnee zum Schmelzen zu bringen, sondern auch die Frostbeulen an Füßen, Händen und Ohren aufzutauen. Wer von denen, die den Zweiten Weltkrieg durchlitten haben, hat je diesen unerträglichen Juckreiz vergessen können?
Unsere Motivation war nicht nur, gegen die Deutschen zu kämpfen, sondern vor allem die Idee, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und in den Partisaneneinheiten haben wir uns schon bald einen Kopf darüber gemacht, was aus dem Land nach dem Krieg werden soll. Nach dem Faschismus, dem Krieg und der Zerstörung wollten wir ein anderes Land aufbauen, das niemandem mehr den Krieg erklärt, in dem die Dörfer Wasser und Licht haben, die Kinder zur Schule gehen können. Das war das Ziel des Partisanenkrieges, nicht nur der Kampf gegen das deutsche Heer. Wir wollten die Monarchie abschaffen, eine demokratische Republik schaffen, wo die Leute zur Wahl gehen können, in der Frauen auch wählen dürfen und nicht nur Kinder für den Krieg gebären.
Che la gente potesse andare a votare, che le donne per la prima volta potessero votare, che non votavano, facevano dei figli per mandarli alla guerra, ma non votavano.
Invece chi non aveva, in generale direi che i tedeschi o nessuno, quasi nessuno, ma li mandavamo oltre il fronte, uscivamo da Civago, perché il fronte, se gli alleati per ragioni politiche non si fossero comportati come sono comportati, noi l'Italia avremmo liberata prima del 44, del 44, in settembre 44, avevamo la forza di farlo. Su quello che è successo, gli alleati si sono fermati, ma i tedeschi, gli tedeschi, visto che l'hanno capito questo, che aveva gli alleati, Alexander aveva lanciato un messaggio dicendo i partigiani devono andare a casa e riprenderemo in primavera. Questo è stato praticamente un avvertimento ai tedeschi.
Ihr Richter führt, wenn sie bestimmter Verbrechen oder Vergehen für schuldig befunden wurden, sind sie erschossen worden. Hauptsächlich sind deutsche und italienische Faschisten erschossen worden.
Unsere Aufgabe war es, so viele Leute wie möglich zu suchen, die der gleichen Auffassung wie wir waren. Wir gingen zu den Müttern, deren Söhne an der Front waren, zu den Schwestern, zu den Ehefrauen, um ihre Unterstützung zu gewinnen, weil wir dachten, je größer die Zustimmung, desto sicherer der Sieg. Ich führte eine Gruppe von Frauen unterschiedlicher politischer Ausrichtung an. Unsere Gruppe hieß Gruppe zur Befreiung der Frau. Das war eine sehr weite Definition, keine streng politische. Es waren Frauen, die den Frieden wollten, die wollten, dass der Krieg aufhört. Es gab katholische Frauen, unabhängige und republikanische.
Certa zona, no? E loro ci hanno preso le spalle. Un bel momento c'era Carretti, c'era nascosto il muricello, un muretto di sasso, alto così. Si era sdraiato con la rivoltella, toccato la porta.
Sachen, die von SS-Einheiten durchgeführt wurden, sagt er, alle Sachen, die von SS-Einheiten durchgeführt wurden, die normalen Wehrmachtssoldaten, die waren daran nicht beteiligt. Er hat kurz eine Geschichte erzählt. In der Nähe von der Pietra di Bismantova haben sie einen Bus angehalten, der Fahrer ist geflüchtet, haben den Bus in die Luft gesprengt. Er war zuständig für solche Aufgaben. Und haben den Bus mitten auf der Straße stehen lassen. Dann kamen tagsüber Deutsche, haben den Bus von der Straße an den Straßenrand gesetzt, also haben den zur Seite schon, damit sie durchkamen. Dann sind sie nachts gekommen, haben den Bus wieder vom Straßenrand in die Straßenmitte gesetzt und haben sich ringsum so da in der Nähe versteckt, um abzuwarten, bis die Deutschen kamen. Ich meine, dann kamen die Deutschen, die waren aber recht pfiffig und dachten schon, dass es eine Falle wäre und sind von hinten gekommen und wollten die eingreifen. Und die meisten Partisanen, alle Partisanen sind weggekommen, bis auf einen, den Kommandanten den Dario, Giuseppe Caretti, der jetzt der Präsident von Angli in Reggio Emilia, ist der Einzige, der nicht abhauen konnte, und der hat sich hinter einer 1 Meter hohen Mauer versteckt. Die Deutschen sprangen da oben rum, hatte schon den Revolver an der Schläfe, um sich zu erschießen, falls jemand kommen würde. Und über ihm, auf der Mauer, hockte eine halbe Stunde lang ein Deutscher, der
così chiamata, era una figura importantissima.
La staffetta spielte eine sehr wichtige Rolle, weil es gab nur regierungstreue Zeitungen, weil das Radio nur sendete, was das Regime erlaubte, weil andere Neuigkeiten nicht im Umlauf waren. Aufgabe der Staffette war es, unterdrückte Informationen auf den zwei Reifen des Fahrrads in Umlauf zu bringen. Frauen wurden nicht ernst genommen, weder von den italienischen Faschisten noch von den Deutschen. Also ließen sie sie überall passieren. Die Frauen organisierten sich in Staffetten und transportierten Anweisungen von einer Gruppe zur anderen, gaben Informationen über Truppenbewegungen und Razzien der Deutschen weiter. Sie sammelten Kleidung, Lebensmittel, Schuhe und Strümpfe für die Partisanen.
Keine Spur von Langeweile im April 45 bei den Nachbarn, Bauern und vorbeiziehenden Hirten, die die Ohren aufsperrten, um eben dem zu lauschen, was für mich nichts anderes als eine Qual war. Du hast uns ja gar nicht erzählt, dass dein Vater ein Künstler ist. Es war offensichtlich, dass sie in ihrer für die Bergbewohner typischen Geduld, gepaart mit der Begeisterung der Unbedarften, damit rechneten, dass dieses endlose, monotone Konzert sich noch zu Erstaunlichem entwickeln werde. Wahrscheinlich hatte sich die Kunde von der Existenz eines echten Geigers, der wirklich spielte, bis in die letzten Winkel des Gebirgstales verbreitet. Denn nach ein paar Tagen verlangten Nachbarn wie Partisanen fast im Chor, zutraulich aber bestimmt: "Und jetzt spielen Sie mal was Schönes für uns, Professore." Er ließ sich nicht lange bitten, wandte sich umgehend ins Haus und kam gleich darauf mit der rosa Geige in der Hand zurück. Er stimmte das Instrument und spielte ein Stück, das er die Arie von Bach nannte und mit dem er seit seiner Jugendzeit sein tägliches Übungspensum abzuschließen pflegte. Aufrecht stand er da, auf dem Dreschplatz, in seiner ganzen Magerkeit und wirkte inmitten seiner Zuhörer, die sitzend oder in der Hocke auf ihr wohlverdientes Konzert warteten, noch größer als sonst. Um Bach zu spielen, den endgültigen, muss der Geiger stramm stehen wie ein Preuße in Ab-8-Stellung. Es handelte sich um Adagio und Fuge der Sonate Nummer 1 in G-Moll für Violine Solo, Bachwerk Verzeichnis 1001 von Johann Sebastian Bach.
Forse volete anche sapere il perché io sono stata partigiana. Io ero, non voglio farvi fare dei conti, ma ero poco più di una ragazzina. Io vengo da una famiglia di antifascisti.
Vielleicht wollt Quindi, ihr auch wissen, warum ich Partisanin geworden bin.
Ho incominciato proprio da bambina a sentire in casa mia dai miei fratelli
gehört, dass die
che le scritte che faceva il Duce, che il Duce ha sempre ragione,
dass sie keineswegs non
potevano andare bene, non era sintomo di democrazia. Io andavo ancora a scuola nel 35 che ho cominciato a sentire parlare di guerra. Che l'Italia è andata in Africa a conquistare l'impero. La parola d'ordine era che in Italia eravamo troppo stretti,
1935 habe ich dann erstmal vom Krieg gehört. Ich ging zur Schule. Italien war nach Äthiopien gegangen, um dort zu erobern. Das Losungswort hieß, wir hätten zu wenig Platz, wir müssen unsere Landesgrenzen erweitern, wir müssen deswegen andere Völker überfallen und ein neues Reich erobern.
A altri, naturalmente, perché ero una ragazzina, che era necessario fare qualcosa perché si andasse verso a un paese più libero. Poi scoppiò la guerra grossa nel 40. Quindi io nel 40, che avevo 15 anni, mi sono iscritta al Partito Comunista. Forse non sapevo neanche fino in fondo cosa volesse dire
e cosa
voleva fare, cosa voleva. Però per me era sufficiente che ci fosse qualcosa contro a chi stava preparando la guerra.
Aber es war für mich einfach wichtig, etwas gegen die zu tun, die gerade dabei waren, einen Krieg vorzubereiten und zu führen. Und dafür standen die Kommunisten. Er meint, er weiß nicht, ob das alles so klar wird. Das ist ein ziemlich schwieriger Krieg,
wo man halt viele Leute brauchte, zu denen die Wehrmacht herangezogen wurde. Die Aktionen, die zum Beispiel in der Toskana passiert sind, dort hat es eine Vielzahl von Massakern gegeben,
um sich darauf einzustellen, was hier für eine Situation ist.
Von Massakern gegeben, von Dorfzerstörungen.
Die sind halt ausgebildete Truppenteile, die im Osten hervorragend gelernt hatten, sich gegen Partisanen und Zivilisten durchzusetzen, weil Partisanen und Zivilisten waren im Endeffekt das Gleiche.
E dall'altra parte, però, quando fanno l'azione, chiaramente devono usare l'esercito, perché, a questo punto, ieri avete avuto No, mi lasci qui? No, per dire, poi in fronte della valle sono almeno 30 km. Di fronte, che attraverso tutti i paesi vengono
finirati. Zum Beispiel an der SS oder an Leute, die hier an die Bürgsjäger fahren konnten. Oder irgendwelche anderen Sondergruppen, die halt besondere Aufträge durchgeführt haben. Er sagt nur, die Aktionen, die zum Beispiel in der Toskana passiert sind, dort hat es eine Vielzahl von Massakern gegeben, von Dorfzerstörungen und so, die sind fast alle von der Wehrmacht ausgeführt worden. Da hat die Wehrmacht in den letzten Monaten vor dem Rückzug hinter die Gotenlinie große Kräfte eingesetzt, um diese Zerstörungs- und Mordaktionen durchzuführen. Musste mit Größe, wie sie mit ein paar tausend Leuten ein ganzes Gebiet durchkämmen musste, um die Menschen dort gefangen zu nehmen und indem außerdem was außerdem ein Folterzentrum war, ein Spionage, Gegenspionagezentrum, ein Zentrum, um die Region auszukundschaften, um falsche Partisanen einzuschleusen, um die Leute und die Zivilisten unter Druck zu setzen.
Die Erinnerung an die Repressalien brachte Marco dazu, mir die Begebenheit zu erzählen, die sie ihm besonders eingeprägt hatte. Im Sommer 1944 geschah etwas, an das sich nur wenige erinnern. Und wovon vielleicht nicht einmal du etwas weißt, begann er seine Erzählung mit der Sicherheit dessen, dem endlich das Richtige einfand. Ein deutscher Offizier verließ jeden Morgen um die gleiche Zeit zu Pferd die Kaserne von San Rocco und ritt immer auf demselben Weg bis zu der Straße zwischen den Kapellen der Madonna degli Angeli und der Croquetta. In der Nähe von Tetto Graglia gab es einen Weg am Ufer des Gesso, der sich in dem Gelände zwischen dem Kiesbett und den gegenüberliegenden Höhen verliert. Der Deutsche nahm diesen Weg bis zur Bahnunterführung in Orgio und dann ritt er querfeld ein. Es war ein ruhiger Mann, anscheinend ein guter Mensch. Manchmal hielt er auf der Tenne unseres Hofes an und wechselte ein paar Worte mit den Kindern. Die Leute hatten keine Angst vor ihm. Sie hatten sich daran gewöhnt, ihn immer um die gleiche Zeit auftauchen zu sehen. Eines Morgens wurde dieser Deutsche, man hat nie erfahren, von wem, ganz in der Nähe unseres Hauses getötet. Sein Pferd lief den gewohnten Weg zurück und kam allein ans Kasernentor. Dann begann die Säuberung, die den ganzen Tag dauerte, aber die Leiche wurde Gott sei Dank nicht gefunden. Sie hätten mindestens 10 Unschuldige umgebracht und alle Häuser in der Umgebung niedergebrannt. Noch nie hatte ich eine so ungewöhnliche Geschichte gehört, so unvereinbar mit meinen eigenen Kriegserlebnissen.
Meint, ab Januar 1945 bis zur Befreiung war es so, dass ich massenweise Deutsche und Italiener hierher bewegten, um sich zu ergeben. 50 bis 100 pro Tag, die herkamen und sagten, wir ergeben uns. Und die dann über die Grenze, über die Frontlinie, auf die von den Alliierten schon befreite Seite, oder in den von den Alliierten schon befreiten Teil Italiens gebracht wurden. Meint, der kann sich selber nicht erklären, warum das so einfach war, aber es ging. Es gab keine Probleme, diese Frontlinie zu durchqueren. Er weiß selber nicht, warum. Normalerweise wurden die Gefangenen gut behandelt. Wurde halt manchen der Prozess gemacht, aber ihm ist nicht bekannt, dass deutsche Soldaten irgendwie misshandelt oder einfach so erschossen worden sind. Es gab eine Episode nach dem Gefecht in Ceresolonio, da wurden 22 Gefangene gemacht. Die wurden irgendwo eingesperrt und versuchten, das nachts abzuhauen, haben die Tür eingetreten, wollten flüchten und sind dabei von den Wachen, ist von den Wachen auf die Flüchtenden geschossen worden. Ein paar sind dabei zu Tode gekommen. Ansonsten, meint er, wurden Deutsche nicht misshandelt oder erschossen, deutsche Offiziere sowieso nicht, weil die für Gefangeneaustausche gebraucht wurden. Und normalerweise ist da korrekt vorgegangen worden.
Während Marco sprach, drängten sich mir andere Bilder wie Sequenzen aus einem Film auf. Viel traurigere Bilder, viel düsterere, von wegen guter Deutscher.
Stahlen wir, das Salz stahlen sie uns. Kleidung brauchten wir keine, denn Eleganz war nicht gerade die Stärke dieser Gegend. An den Füßen trugen wir Holzschuhe, das Haus und das elektrische Licht bekamen wir umsonst von Thekla, der Wirtin, und das Essen kam aus dem Cotolengo. Das Essen ging fast immer unser Vater holen, mit Mutters Einkaufstasche aus verschiedenfarbigen, ledernen Rauten. Darin verstaute er Töpfe in allen Größen, die er gefüllt zurückbrachte, wobei er Acht geben musste, um beim Aufstieg über die vereisten Abkürzungswege nichts zu verschütten. Schon an der Front 15 bis 18 war er Regimentsbarbier. Die Spezialität der Schwester war eine Suppe aus Kartoffelbrei des Geigers, dieselbe Kunst. Homöopathischer Lösung. Sonntags vor der Messe Wacholderbeer verlieh in dieser Erbrechen verursachende Suppe einen Geschmack von Unterricht. Die bartlosen, schwachsinnigen Stammküchlern setzten sich dann in den Sessel und ohne ihm zu sagen, was sie haben wollten, türkischen Weizen, worauf er ihnen das Gesicht einseifte, zusammen mit der Milch, die wir von den Dragos geschenkt bekamen, als hätten sie und der von Giuseppe, dem Wandern, dann ließ er das Handtuch knallen, warf es sich über den Arm, unsere über die Maßen und sagte, Mahlzeiten ergab. Das war's, mein Herr. Kastanien mit Milch. Während die armen Irren sich im Spiegel betrachteten, kam uns sich schön und normal fühlten und genauso schweigend und bartlos wieder von dann die Suppenwürfel aufgebraucht waren, wurde die Polenta mit Meerwasser aus zwei Kochflaschen gesalzt, die mein Vater trotzdem rasierte. Dieses hatten wir von Salzwasser ihm endgültig gekauft, die Gunst der Schwester mit ihren Maultierkarawanen, die ohnehin Savona, schon von seiner traurigen Art hingriffen. Und das Wasser für so und so viel pro Liter in Dörfern wie Biolio verkauften, auf den Bergkämmen entlang der Meerwasserkarawanenstraße, die wie die Seidenstraße seit Jahrhunderten vergessen war. Aufgefordert hatte, in die Ebene hinabzusteigen und den Tagen des Zornes und der Gerechtigkeit entgegenzugehen, verbeugte sich den Stuhl noch seitlich im Endgraben steckte, schweigend, um diesem merkwürdigen Publikum, das seine einsame Hymne aus Triumph und Schmerz sehr wohl verstanden hatte, für Applaus und Lob zu danken.
Stricke meiner Frage sofort und nach der alten Bauernregel, nie eine unmittelbare, spontane Antwort zu geben, hielt er sich bedeckt. Ob die Leute auf dem Land auf unserer Seite standen, stellte er die Frage noch einmal an sich und an mich, um Zeit zu gewinnen. Dabei musterte er mich aufmerksam, als ob er von mir einen Rat, einen Hinweis auf die Antwort erwartete. Sie standen auf unserer Seite, sagte er schließlich, obwohl sie, wie zwischen Hammer und Amboss lebten, immer in der Angst vor Repressalien.
Alberto Custodero ist Journalist der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Als vor ein paar Jahren in Rom verschwundene Akten zu Verbrechen an der italienischen Zivilbevölkerung während der deutschen Besatzung auftauchten, interessierte er sich für das Massaker von Cumiana. Mit Hilfe von Marco Comello veröffentlichte er eine Reihe von Artikeln und benannte die Verantwortlichen. Die Militärstaatsanwaltschaft in Turin nahm die Ermittlungen auf und ein ehemaliger Partisan überließ ihm ein altes Foto von Renninger. Mit diesem Foto machte sich Custodero vor 2 Jahren auf nach Erlangen.
Folgende Einlassung machte er vor den englischen Alliierten, die im Januar 1946 Augenzeugen zum Massaker in Cumiana befragten. Der italienische Unteroffizier sagte dann: Es ist jetzt 17.38 Uhr, ihr habt 5 Minuten, um die Heiligen Sakramente zu empfangen. Um 17.43 Uhr wird begonnen. Dann befahl der italienische Unteroffizier, je 3 Geiseln vortreten zu lassen und führte diese um die Ecke der Mauer. Wir konnten die nacheinander folgenden Schüsse hören. Ungefähr die Hälfte der Geiseln war schon liquidiert, als ich an der Reihe war, vorzutreten. Ich ging gerade mit meinen 2 Kameraden in Richtung der Ecke, als einer der noch zurückgebliebenen Geiseln schrie: Lasst uns fliehen! Als ich diese Worte hörte, blieb ich stehen, genau an der Ecke der Mauer, und sah den deutschen Unteroffizier, der neben den Leichen stand und mich ansah. Ich tat so, als wollte ich noch einmal den Priester grüßen, und drehte mich um zu schauen, was die anderen Geiseln taten. Als ich mich wieder zu dem deutschen Unteroffizier wandte, sah ich, dass er schon einen meiner beiden Kameraden getötet hatte und gerade dabei war, auch den anderen zu töten. In diesem Moment schleuderte einer der Geiseln eine Flasche gegen die Soldaten, die Geiseln in einem engen Kreis umzingelten. Diese begannen daraufhin mit ihren Maschinengewehren zu schießen. Kurz bevor das Feuer eröffnet wurde, rannten 3 Geiseln zur Mauerecke in Richtung des deutschen Unteroffiziers. Sie ließen sich lieber von ihm erschießen, als von einem Maschinengewehr getroffen zu werden. Der deutsche Unteroffizier wurde durch die Schüsse überrascht und erschoss eilig diese 3 Geiseln. Während er dies tat, warf ich mich auf den Leichenberg. Der deutsche Unteroffizier, sicher besorgt von den Schreien und Schüssen um die Ecke, lief an die Ecke der Mauer, um zu beobachten, was geschah, und begann zu schießen. Als er mir den Rücken zukehrte, sprang ich von dem Leichenberg auf und rannte auf eine Tür in der Mauer zu. Ich kam in das Haus und befand mich vor der Tür zum Keller, in dem ich mich dann versteckte. Einige Minuten später kam dorthin auch der Lehrer Luigi Lozano und wir versteckten uns zusammen hinter einem Weinfass.
Thank you.
Vielleicht waren nicht alle Deutschen gleich, dachte ich mir in den wenigen Augenblicken der inneren Ruhe, aber mit zusammengebissenen Zähnen, als fürchtete ich den Feind, der doch nur Hass und Verachtung verdiente, schon so weit entgegengekommen zu sein.
Deutschen schon wieder in Paris. Sie kommen zurück nach Paris und wir sind verloren, bestimmt. Meine Mutter, die keine Strategin war, aber dank Honoré de Balzac und Victor Hugo mehr von Geopolitik und Philosophie verstand als mein Vater, tröstete ihn. Aber Mario, Sie kämpfen zum wievielten Male an zwei Fronten, das schaffen Sie nicht. Sie gewinnen im Westen, nur um im Osten Verluste zu machen. Sie sind gefangen in Ihrem Bau, ohne Ausweg. Und das ist es doch, was Sie von Anfang an wollten. Sich selbst beweisen, dass sie allein sind gegen die feindliche Welt, dass sie kurz vor dem Sieg standen, aber dann verlieren sie und wie sie verlieren, immer verlieren sie und so wird es auch diesmal sein, du wirst es sehen. Und du wirst sehen, wie sie verlieren werden diesmal. Diesmal werden sie für all die anderen Male bezahlen.
Jeden Tag hat man sich in schwierigen Situationen wiedergefunden, denn es war unsere Aufgabe, Nachrichten zu übermitteln und Waffen zu transportieren. So trugen wir in unserem Einkaufskorb beispielsweise oben auf die Kartoffeln und versteckt darunter die Munition und die Revolver. Es gab schließlich überall diese Kontrollpunkte, an denen man angehalten wurde. Wir mussten mit anderen Familien sprechen und verhandeln, damit sie Partisanen beherbergen würden. Wir mussten Flugschriften transportieren. Das heißt, Taschen, Körbe, alles wurde dazu benutzt, um nötige Dinge zu verstecken und zu transportieren. Denn es gab ja kein Fernsehen, Radio oder sonstige Kommunikationsmittel oder Medien. Das heißt, um Informationen weiterzugeben, dazu war das Fahrrad das schnellste Mittel. Wir waren natürlich jedem Wetter ausgesetzt, jedem Sturm, jedem Gewitter ausgesetzt, auch jeder anderen Gefahr.
Ich habe nie den Aktivismus derer geteilt, die immer dreinschlagen wollten und nicht nur, weil ich Repressalien fürchtete. Dass ich gehe hin und knalle ab, war für mich inakzeptabel. Außer es handelte sich um einen Folterer oder einen Spion. Mir kommt ein Ereignis am Vorabend der Säuberung im April in den Sinn, also vor dem Attentat von San Rocco. Es passierten wirklich die unwahrscheinlichsten Dinge und das meiste war vom blinden Zufall abhängig. Zwei Deutsche, ein Feldwebel und ein Soldat aus der Kaserne Tetto Galotto und von San Rocco hatten sich das untere Sturatal als bevorzugtes Gelände für ihre Ausritte ausgesucht. Sie hatten keinerlei Eile, sondern ritten im Schritt oder im leichten Trab. Ja, sie gönnten sich sogar kleine Pausen. Kurz vor Rocas Barbera waren sie jedoch Partisanen in die Hände geraten, die ihnen aufgelauert hatten. Was sollen wir mit ihnen machen? Fragten sich die vier oder fünf aufgeregten jungen Männer, die alles andere als Anhänger waren. Sollen wir sie als Geiseln behalten oder uns mit ihren Waffen begnügen und sie wieder laufen lassen? Der Feldwebel, der während seiner Gefangennahme Widerstand zu leisten versucht hatte, war auf die Knie gefallen und hatte sie unter Tränen angefleht: Lasst uns unsere Waffen. Wenn ihr uns unbewaffnet freilasst, werden wir von unseren Leuten erschossen. Dann erschießt uns lieber gleich. Hatte das Mitleid oder der gesunde Menschenverstand gesiegt? Jedenfalls rannten die Deutschen nach wenigen Minuten zu Fuß und mit ihren Waffen talwärts. Und die Pferde? Nachdem die Partisanen von Sappi die Pferde zuerst an sich genommen hatten, gerieten sie nach wenigen Tagen wieder in die Hände der Deutschen. Als die Säuberungen über das ganze Sturatal ausgedehnt worden waren.
Es gab so ein paar Episoden, wo die Deutschen versucht haben, mit irgendwelchen Erklärungen Vergeltungsmaßnahmen einfach zu vermeiden, zu umgehen, indem sie einfach andere Erklärungen erfunden haben. Weil zum Beispiel einmal so einen Monat vor der Befreiung haben sie in einem ganzen Gebiet Brücken gesprengt, Straßen gesprengt, wir haben so ein ganzes Gebiet paralysiert. Und er meint, die Deutschen, um keine Vergeltungsaktionen machen zu müssen, haben einfach erzählt, das waren alliierte Fallschirmjäger, Fallschirmspringer, also Spezialleute, sind keine Partisanen gewesen. Wir haben auch zu den Leuten des Ortes gesagt, waren keine
nicht.
Partisanen und so, sondern waren alliierte.
Und wussten also nicht, dass es die Partisanen Völker sind, die die Kriege gewinnen. Und das wahre Stärke darin liegt, auf der Seite der Vernunft zu stehen. Das Böse kann niemals siegen, also darf man es nicht fürchten. Solange man es nicht fürchtet, existiert es auch nicht. Das Böse gibt es gar nicht.
Manchmal stammelte ich diese meine entlehnte Philosophie vor mich hin, die der meines Vaters ziemlich entgegengesetzt war, auf die er aber voller Stolz einging, weil er erstaunt war, dass ich, obwohl noch so klein, schon die Fähigkeit hatte, derartig irrige und linksgerichtete Ideen zu erfassen und sogar beinahe richtig nachzuerzählen. Dann hob er mich auf seine Knie und geriet über meine Zukunft, wie er sie sich ausmalte, ohne auch nur im Mindesten daran zu glauben. Wenn überhaupt, dann fürchtete er sie höchstens. Er machte sich über mich lustig, meinte es aber nicht böse. Er legte seine Hand auf meine schmächtige Schulter, holte mit der anderen zu einer großen Geste aus und verkündete: Oberster Weltsowjet von 1960, wir begrüßen den delegierten Volkskommissar Aldo Zargani, Repräsentant des Sowjets der europäischen Juden. An dieser unwahrscheinlichen, nein, in seinen Augen sogar unmöglichen Zukunftsvorstellung schien er Gefallen zu finden. Jedenfalls war sie irgendwie geeignet, seine Angst vor der deutschen Gegenoffensive in den Ardennen zu mindern.
Noi anche durante il periodo clandestino ci riunivamo e io ho cominciato a sentire parlare del diritto al voto.
Außerdem war jeder Truppenabteilung eine Staffette zugeteilt. Es sollten und durften nicht mehr sein. Wir kannten immer nur eine oder maximal zwei Personen. Wenn ich jetzt alle Personen gekannt hätte, die wie ich an derselben Aktion beteiligt waren und sie mich gefragt hätten, wäre es einfacher gewesen, alles aus mir herauszukommen. Vielleicht hätte ich dem Druck und dem Terror standhalten können, aber ich hätte auch Namen preisgegeben und dadurch die ganze Gruppe in unsere Organisation in Gefahr bringen können. Deswegen musste diese Reihe unterbrochen werden, indem man nichts wusste, niemand weiteren kannte. Jede zweite oder dritte Person war die Verbindung unterbrochen, man wusste nichts mehr voneinander. Außerdem war das Gros der Frauen in den Frauenverteidigungsgruppen organisiert. Das erste Mal eine Organisation von Frauen. Auch in der Zeit, in der wir geheim und illegal leben mussten, trafen wir uns und sprachen darüber, dass wir das Frauenwahlrecht und andere Rechte von Frauen forderten, genau in dieser illegalen Zeit. Wir haben also Zusammenkünfte abgehalten, mitten auf dem Land, unter einem Baum, um nicht die Familie und den Hof, bei der wir uns trafen, in Gefahr zu bringen. Auf dem Land verabredeten wir uns. So kam zum Beispiel immer ein und dieselbe Person zu mir und gab mir Tag, Stunde und Ort bekannt, an dem wir uns treffen würden. Aber ich wusste letztendlich nicht, wen ich dort treffen würde, wer das organisierte. Aber ich ging hin. Es konnte natürlich auch eine Gefahr bedeuten, nämlich falsche Informationen, ein Hinterhalt. Aber letztendlich hatten wir sehr viel Vertrauen in die Organisation der Frauenverteidigungsgruppen und einen starken Willen, das zu tun.
Coraggio ci veniva proprio dalla partecipazione di tutti. Paura c'era, anche paura. Si scappava.
Dieser Mut kam also erst mit dem Handeln. Angst hatten wir natürlich. Wir
adesso andiamo a comprare il giornale all'edicola, ma allora avere un giornale contro la guerra nella borsa voleva dire
aber damals bedeutete eine Zeitung gegen den Krieg in der Tasche zu haben, sich in Lebensgefahr zu befinden.
Allora avevo 16-17 anni, quindi ci sarà stato anche un po' di incoscienza, però c'era una grande volontà, una grande voglia.
Ich war damals ja erst 16 oder 17 Jahre alt. Das heißt, wir waren mit Sicherheit auch etwas unbedacht. Die Gefahren waren uns nicht so bewusst, aber wir hatten einen enorm starken Willen.
Voi potete immaginare che da 10 anni fino a 20 anni io ho sempre sentito parlare di guerra. Quindi scatta forse dei meccanismi che dopo 50 anni è molto difficile da spiegare.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ich von meinem 10. bis zum 20. Lebensjahr immer nur vom Krieg gehört habe? Das heißt, hier wurden Mechanismen ausgelöst, die uns zum Handeln bewegten, die heute im Nachhinein schwer zu erklären sind.
Perché il primo obiettivo non era quello politico per molta gente, ma era quello di vedere.
Für die meisten waren es letztendlich keine politischen Gründe, die sie zum Widerstand motivierten, sondern wirklich der Wunsch, diesen Krieg einfach zu beenden.
Hier Freies Radio Novara, hier Freies Radio Turin. Aldo sagt 26:1. Aldo sagt 26:1. Unsere Mutter wollte, dass wir alles verstanden und begriffen, obwohl wir doch noch Kinder waren. Und sie sagte, oder besser, sie rief, an diese Tage sollt ihr euch euer ganzes Leben lang erinnern. Es ist vorbei, rief mein Vater.
Einmal, ja, es ist wirklich
nachdem
vorbei.
Nachdem die Hymnen Aldino, der freien Radioanstalten
aber du aus musst der Ebene wissen, dass die waren, letzten Tage die gefährlichsten sind.
Sah sie uns mit tränennassen Augen an, ohne jedoch
zu weinen. Dass es einen nicht ganz zuletzt doch noch
erwischt. Und klatschte vor Begeisterung in die Hände. Er ist zurückgekehrt.
Gedanke,
und wir dürfen es erleben.
Schlammbedeckten Soldaten
diesmal wird es keine Niederlagen geben wie im vorigen Jahrhundert. Das ist er, der Frühling der Vernunft.
Sieger und besiegt
die alte Welt steht Kopf.
Herum.
Er ist zurückgekehrt.
Ich will nicht der Letzte
sein. Es ist wieder Germinal.
Und währenddessen zogen sich die deutschen Kolonnen zurück, krochen auf die schier unerreichbaren Grenzen zu wie jämmerliche Schlangen.